Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
So, ich gehe hier mal in meine endgültige Parkposition. Ja, von mir aus können wir anfangen, oder? Wir labern hier und labern und labern und labern und telefonieren. Wollen wir mal eine Show aufnehmen?
Ich bin soweit. Ich warte doch nur noch auf dich.
Das ist Faria.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, willkommen. Donnerstag, pünktlich um 11. Nee, wann wird die jetzt eigentlich immer raus, die Show?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob die Serverzeit Sommer- oder Winterzeit macht. Ich stelle in der Regel 11 Uhr ein.
Das lässt sich aber schnell rauskriegen, während ich auf den Server mal schaue. Moment.
Ja, herzlich willkommen bei Happy Shooting, eurem Administrationspodcast.
Die Serverzeit steht auf 18.24 Uhr. Es ist 18.24 Uhr.
Also ja, dann geht sie doch richtig. Ist doch prima.
Ja, das also ist Happy Shooting, der Fotopodcast mit Boris und Chris. Du bist der Boris, ich bin der Chris.
Das ist auch gut so.
Und was soll das denn heißen? Und heute haben wir folgende Themen auf der Sendung.
Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Richtig, und einen Gewinner für eine alte Aufgabe.
Mit Preis sogar. Mhm. Dann haben wir eine Frage gekriegt. Soll man RAWs nach DNG umwandeln oder lieber nicht? Das ist auch so ein Evergreen.
Die kommt immer wieder, die Frage. Dann Frage zu Lightroom. Wie sieht's denn aus mit der Datenbank auf einem Netzlaufwerk? Da hat Frank uns eine Frage geschickt.
Und apropos Aussehen, da hat uns mal wieder eine Objektivkauffrage erreicht. Lieber dieses oder lieber jenes Objektiv?
Ja, und wenn man was fotografiert hat, muss man es auch irgendwo an den Mann oder vielleicht auch aus Papier bringen. Und du hast dir einen neuen Drucker gekauft.
Ja, das habe ich ja letztes Mal schon kurz erwähnt. Den Hörern habe ich ja schon erzählt, als dir plötzlich die Leitung abgekackt ist.
Mhm. Heute ihr flutscht das mit den Geld Überleitungen, irgendwie. Das ist unglaublich.
Ja, genau. Außerdem habe ich auch erzählt, dass ich einen Spider-Cube geschickt bekommen habe. Ich habe so den leisen Verdacht, dass man uns bei Datacolor hört und unsere doch leise Kritik vielleicht nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und da hat man mir so ein Ding mal geschickt. Ja, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich es mal ausprobiere.
Da reden wir nachher mal drüber.
Genau.
Ja, dann war ich ja in Nepal und da erzählen wir ein bisschen... Vom Trek, vom Everest-Trek.
Ja, und dann gibt es noch zwei Updates, relativ aktuell, nämlich Firmware-Updates für eine Panasonic. Und jetzt fangen wir gleich mal an mit einem Update, das hast du schon ausprobiert, für die 5D Mark II.
Richtig, die 5D Mark II, lange haben wir gehofft. Mittlerweile ist es tatsächlich raus, das Update 1.1.0 für die Canon 5D Mark II. Hintergrund ist der, dass die Kamera einen Videomodus hat und dieser Videomodus hat die Welt in Entzücken versetzt, vor allem die Welt der Filmemacher, weil wir plötzlich mit einem großen Sensor HD filmen können. Bisher hatten die HD-Kameras eher kleine Sensoren, das gleiche wie bei den Kompaktkameras im Fotobereich, kleiner Sensor heißt viel Schärfentiefe und
viel Rauschen.
Und auch viel Rauschen. Das, was wir beim Video was eher cineastisch, eher Video, eher filmtechnisch aussieht, also kinofilmartig aussieht, ist eben unter anderem auch die Kontrolle über die Schärfentiefe und eine geringe Schärfentiefe, wenn man sie braucht. Und das kann die Kamera plötzlich. Das Problem war aber, dass die 5D Mark II diesen Videomodus, sagen wir mal etwas sehr simpel implementiert hatte, nämlich vollautomatisch eben. Also du hast einen Videomodus und hast bisher keine Kontrolle gehabt über Blende, über Belichtungszeit, über ISO. Das hat die Kamera alles für dich automatisch gemacht. Man konnte noch so ein bisschen plus minus so eine Exposure Compensation rein tun, aber das war nicht wirklich umfassend und für die wirklich ernsthaften Videofilmer nicht wirklich zufriedenstellend. Also gab es viel Laut in Richtung Canon.
Ja, da gab es ja dann in den Foren auch immer, schön. Also erstmal war es ja abgefahren, dass es überhaupt eine Videofunktion gibt. So, da haben sich die ersten Fronten aufgebaut zwischen Fotografen und den Videografen und denen, die gerne beides tun würden. Und als dann so die ersten Videos kamen, da kamen dann auch relativ schnell so die ersten Stimmen, na, ob man da überhaupt die Blende wirklich frei wählen kann, denn schaut euch mal die ganzen Beispielvideos an. Die sind alle bei Nacht aufgenommen oder fast alle bei Nacht aufgenommen. Ganz, ganz toll sehen die natürlich aus, aber immer nachts. Ob das die BMX-Fahrt war, die dann draußen bei Nacht war oder dieser kleine Kurzfilm, der nachts aufgenommen wurde, so mit Helikopterflug und sowas. Immer nachts. Weil man wollte natürlich die Blende weit aufhaben, um diese ganz schwache Schärfentiefe zu haben, diese geringe Schärfentiefe.
Ja, und jetzt haben sie endlich den Update nachgeschoben. Jetzt kann man die Blende frei wählen. Man kann in manuellen Modus gehen im Videobereich, kann die Blende frei wählen, kann die Belichtungszeit frei wählen. Also Blende, alles was das Objektiv hergibt, Belichtungszeit von ein Dreißigstel. Das ist die längste bis zu, ich glaube, eine 4000stel Sekunde. Und ISO kann man wählen, entweder automatisch oder von ISO 100 bis 6400 beziehungsweise High 1, das ist dann noch der doppelte. Wobei, da rauscht es dann wirklich. Also die ganzen Funktionen sind jetzt zugänglich, was allerdings natürlich immer noch nicht implementiert ist. Wir filmen nach wie vor mit 30 Frames pro Sekunde. Und das ist zwar für den amerikanischen Markt klasse, kann aber hier auf unserem deutschen Markt natürlich ein Problem geben. Nämlich dann. Ja,
im Web gibt es erstmal kein Problem, aber wenn du es aufs TV bringen willst, ne?
Es gibt auch potenziell ein Problem, wenn du drehst und du drehst unter Kunstlicht, dann haben wir hier 50 richtig. Hertz Kunstlicht und je nach Lichtquelle, also ich denke da so an Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und so weiter, haben wir da eben auch relativ kurze Pulse und nicht so eine relativ durchgängige Helligkeit. Und wenn du jetzt mit 30 Frames pro Sekunde filmst, hast aber 50 Hertz Licht, dann kannst da schon mal zu Flackern kommen, zu gewissen Artefakten. Die hättest du nicht, wenn du zum Beispiel mit 25 Frames filmen könntest.
Und das ist mit Glühbirne könnte ich mir das schon vorstellen. Das hast du auch, wenn du fotografierst bei Kunstlicht halt.
Hast du es manchmal auch, ja.
Dann kann die Belichtung daneben liegen. Also wenn du mit der Belichtungszeit eben kürzer bist als die Schaltdauer von der Lampe, weil die pulsiert ja. Das Auge nimmt das nicht wahr, aber man kann das fotografisch sehr wohl erfassen.
Durchaus, also da haben wir da muss Canon noch ein bisschen nacharbeiten. Die Gerüchteküche sagt, sie tun es auch, sie haben nur, ja, sie müssen ein bisschen hacken, um das so zu tun, weil die Hardware, die sie verbaut haben in der Kamera, ist auf 30 Frames pro Sekunde festgelegt sozusagen. Das heißt, man muss da irgendwie drum rumarbeiten und das ist wohl nicht ganz einfach. Außerdem gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten wie, also der Audio-Teil zum Beispiel, der ist immer noch vollautomatisch. Das heißt, wenn ich aufnehme und ein Mikrofon einstöpsel, dann wird das Mikrofon vollautomatisch ausgesteuert. Ich habe eben keine
Ja, und hat dieses Auto-Gain, ne? Also wenn du jetzt davor in die Hände klatscht, dann geht er total runter.
Und braucht dann wieder ein bisschen, bis er aufgeht. Also das ist so eine Geschichte, die, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja gut, aber wenn du jetzt wirklich cineastisch arbeitest, dann hängst du dir einen schönen digitalen Audiorekorder hinten dran und synchronisierst das dann mit der Klappe, oder?
Kann man machen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn die Kamera das direkt aufnehmen könnte in guter Qualität. Die Qualität ist trotzdem gut und in der Regel funktioniert es auch. Also ich habe auch kein Problem, das so zu benutzen, aber es wäre natürlich schön, wenn man auf der Kamera zum Beispiel die Audio-Levels sehen könnte. Also richtig professionelle Videokameras haben Level-Meter.
Ja, wir haben es schon gemerkt bei Fotokina, ne, als wir unterwegs waren. Also da wäre es schon nervig gewesen, wenn das Ding immer automatisch gepumpt hätte.
Richtig, da haben wir von Hand aus gesteuert. Es gibt ja noch so ein paar Sachen, die dieses Firmware-Update repariert. Eins, was mich genervt hat, wo ich auch sage, danke Canon. Ganz simple Geschichte, es gibt links unten am Objektiv gibt es ja diesen Schärfentiefe-Preview-Button, also der Knopf, mit dem man die Blende quasi auf ihren aktuellen Wert einstellen kann, um den Preview durch den Sucher zu haben. Was der macht ist, wenn du Bilder gerade am Anschauen bist und kommst zufällig an den Knopf, dann wird die Bild-Review ausgeschaltet und das ist ziemlich nervig und macht überhaupt keinen Sinn und jetzt haben sie endlich den Button da unten ausgeschaltet. Also der tut jetzt nichts, während man Bilder anschaut. Das mir ständig, okay, passiert mir ständig, weil man da dauernd aus Versehen irgendwie drankommt.
Das haben auch einige in den Foren geschrieben. Die haben dann von defekten 5Ds berichtet, dass dann manchmal die Bildwiedergabe nicht funktionieren würde. Und irgendeiner schrieb dann mal, guck mal, wie du die Kamera hältst, ob du nicht aus Versehen an diesen Blendenknopf kommst.
Also das war eine total nervige Geschichte, die ist damit weg. Ja, sehr schön. Ich habe es heute ein bisschen getestet. Die Videogeschichte funktioniert gut. Ist sehr, sehr brauchbar. Das heißt aber, ich muss natürlich dann auch, wenn ich wirklich so arbeiten will, auch mehr einstellen. Also nach wie vor ersetzt die 5D Mark II keine Home-Videokamera. Absolut nicht. Nee. Das ist für richtig szenisches Arbeiten mit Video ist das.
Da muss man schon vorher planen, was man tut. Ne?
Richtig, dann brauchst du so also ein richtiges Drehbuch, schießt dann deine Szenen, stellst die Sachen ein, hast die Kamera auf dem Stativ und so weiter.
Musst du ja schon deshalb tun, weil das mit dem Autofokus ja auch nicht so läuft, wie man das gewohnt ist von einer DV-Kamera.
Richtig, Autofokus läuft da eben über Kontraste und der ist bei der Kamera erstmal relativ langsam. Das heißt, der fokussiert nicht kontinuierlich mit und das ganz smooth, sondern du musst auf den Knopf drücken und sagen, fokussier jetzt mal und dann macht's
und dann sieht oder du musst halt musst auf manuellen Fokus gehen und vorne am Objektiv drehen, aber das will auch gelernt sein.
Das will gelernt sein, ja. Also auf jeden Fall ist der Update raus und ist schon mal
sehr gelungen.
Sehr vielversprechend. Ein, zwei Sachen hoffe ich mal, dass die noch kommen, wie eben die anderen Framerates. Aber
am Ende der Sendung wird eine Bankverbindung bekannt gegeben. Da können jetzt alle Hörer einfach mal fleißig Geld drauf überweisen, damit ich mir einen neuen Rechner und neue Kamera anschaffen kann, damit ich das live für euch testen kann. Ist das nicht ein Deal?
Nö.
Die haben mich jetzt nicht durchschaut, oder?
Nö. So, jetzt sind wir aber noch.
Du hast aber noch ein Update gefunden.
Genau, wir sind noch beim Firmware-Updates und zwar habe ich ja als Kompaktknipse die Panasonic LX3, die baugleich ist mit der Leica Deluxe 4. Und da ist jetzt auch ganz aktuell die neue Firmware 1.3 raus. Sie sagen, sie macht etwas bessere Auto-White-Balance, also den Weißabgleich ein bisschen besser. Es sind so ein paar Kleinigkeiten von der Bedienung verändert worden. Und ich glaube, das war es auch schon. Also keine großen Sachen, nicht so groß wie bei der 5D Mark II. Ich habe es draufgespielt. War alles kein Problem. Und so wie ich die Kamera benutze, habe ich jetzt noch keinen großen Unterschied festgestellt. Aber könnte natürlich sein, dass in verschiedenen Lichtsituationen dann doch noch ein bisschen besser der Weißabgleich gemacht wird.
Jo, schaut ja nichts, wenn es besser ist.
Eben. So.
Ja, Everest-Track. Chris, du warst weg.
Ich war fort, ich bin wieder da.
Also alle, die jetzt Tipps from the Top Floor fleißig verfolgt haben, alle, die Twitter und everesttrack.com und hasse nicht gesehen verfolgt haben, die können jetzt vorspulen, wenn ihr wollt. Aber ich bin einfach neugierig, weil ich hatte in der Zeit nicht so viel Kontakt zu Chris und war auch ein bisschen traurig, dass ich nicht mitkommen konnte, aber das hat halt alles nicht geklappt. Jetzt will ich natürlich alles nochmal wenigstens in Anführungszeichen Kurzfassung wissen. Und da habe ich immer mal ein paar Fragen zusammengeschrieben und das erste ist, mach doch mal so eine kleine Zusammenfassung. Wo wart ihr? Wie lang wart ihr da? Was habt ihr da überhaupt gemacht?
Also du hast die 30 ganz, Sekunden. Die ganz kurze Version heißt, es war geil. Die längere Gut. Version, wir waren insgesamt mit einer Gruppe von 10 Fotografen, die also an einem Workshop teilgenommen haben, es war also offiziell ein Foto-Workshop, haben wir uns in Kathmandu getroffen Anfang Mai, waren dort mit der Gruppe 2 Tage, also wenn ich wir sage, dann meine ich den John Miller von The Rest of Everest und Mooney und wir haben das zu dritt organisiert. Die Gruppe bestand dann aus 10 Fotografen, davon sind nur 9 gekommen, weil eine Teilnehmerin hat sich irgendwie am Tag vor dem Abflug den Knöchel gebrochen. Teilnehmerin aus den USA. Die Teilnehmer kamen aus den USA, aus Deutschland und aus Kanada. Ja, und wir haben uns in Kathmandu getroffen, das ist die Hauptstadt von Nepal. Nepal liegt direkt am grenzt an Indien an und liegt direkt am Himalaya. Also der Mount Everest liegt zum Teil in Nepal. Und da sind wir dann auch hin mit der Gruppe. Wir haben uns nach 2 Tagen Kathmandu, nach einer Einführung, nach ein paar anfänglichen Workshop-Tagen Sind wir da mit der Gruppe nach Lukla geflogen. Lukla ist dieser kleine Bergflughafen.
Da kann ich nur empfehlen, Leute, geht einfach mal auf YouTube und sucht mal nach Lukla.
L-U-K-L-A.
Da findet ihr alle möglichen Anflugvarianten und Abflugvarianten. Ist recht beeindruckend, finde ich.
Also das Rollfeld dieses Flughafens ist, glaube ich, 500 Meter lang. Also die Start- und Landebahn, nicht das Rollfeld, 500 Meter lang, hat eine Steigung von 15 Grad und wird angeflogen unter anderem von Twin Otter Maschinen. Das sind Flugzeuge, 16-sitzige Flugzeuge, die ja optimiert sind für kurze Strecken. Und die Landebahn ist deshalb so kurz, weil die quasi mitsamt dem Dorf dort so in den Berg hinein gemeißelt ist. Also die hört dann am Ende wirklich auf und es geht senkrecht runter.
Das heißt, und auf der anderen Seite hört sie halt auf und es geht senkrecht drauf. Also
richtig.
Die ist so direkt so, zeigt direkt auf den Berg drauf. Nicht ja. So am Berg entlang, sondern direkt auf den Berg zu.
Richtig, also man fliegt quasi, der Pilot, wenn er landet, fliegt quasi vorne die Kante an, muss dann also knapp über der Kante bleiben, um sauber zu landen. Die Maschinen landen, stehen dann auch rechtzeitig, Gott sei Dank. Und dann wird ausgeladen, die Leute werden ausgeladen, Gepäck wird reingetan, die neuen Leute sind drin und innerhalb von, ich sag mal, weniger als 3 Minuten ist die Maschine wieder in der Luft.
Mhm.
Also der Flughafen, das Wetter ändert sich so schnell, die müssen da auch so schnell wie möglich wieder weg. Wir haben beim Rausfliegen Glück gehabt, weil nach uns sind keine Maschinen an dem Tag mehr rausgegangen, weil das Wetter zugezogen hat. Aber egal, also wir sind
ja.
War spannend, wir sind nach Lukla geflogen. Haben dort dann unsere Sherpas getroffen. Also wir hatten den Trek.
Ein Sherpa ist ein zweibeiniger Lastesel, oder?
Nee, das ist, sag denen das nicht. Nee, Sherpas.
Stell das doch mal klar, weil das ist das, was richtig. Ich so immer höre.
Nee, die Sherpas sind erstmal ein Bergvolk dort. Sherpa ist unter anderem aber auch so eine Art Familienname. Also die Leute heißen Vorname plus Sherpa. Und eigentlich ist es dort auch eine Kaste und es gibt von den Sherpas so um die, lass mich jetzt lügen, ich glaube so um die 60.000 Leute habe ich, glaube ich, mal gelesen. Also einige 10.000.
Okay.
Und die kommen aus der Solokumbu-Region, das ist also da oben zwischen, zwischen Lukla und dem Everest ist das diese Region. Das heißt, das ist ein Bergvolk, die sind eigentlich ursprünglich Landwirte gewesen und haben mit der ganzen Kletterei und mit der ganzen Treckerei eben sich auch spezialisiert darauf, Gruppen Touristen zu helfen, da den Berg hochzukommen, weil die können sich da oben um einiges anders bewegen als wir. Also die haben mehr Luft, die haben mehr Kraft, die haben
ja gut, die kennen es nicht anders, ne?
Die können die Höhe, also die sind die halt gewöhnt, wir nicht. Und Lukla liegt auf 2800 Meter, das merkt man dann schon, wenn man da ankommt, dass die Luft etwas dünner ist und dass die Bewegung, speziell mit irgendwie 10 Kilo Rucksack auf dem Rücken, dann doch ein bisschen schwieriger ist als unten bei uns auf beinahe Meereshöhe. Und die Sherpas, die haben für uns dort quasi, nicht nur die Sherpas, auch Yaks waren dabei, haben für uns zum einen Gepäck getragen, also neben dem Rucksack hat auch jeder natürlich noch irgendwie Gepäck dabei und Fotoausrüstung und so weiter. Lebensmittel, die haben uns quasi da verpflegt, versorgt, haben sich darum gekümmert, dass wir nachts ein Zelt haben, um drin zu schlafen und so weiter. Und sind einfach Bergführer eigentlich, aber eben auch Träger und ein paar davon waren speziell dabei mit spezieller Ausbildung für Notfälle. Das heißt, hätte einem von uns da die böse Höhenkrankheit heimgesucht in ernsthafter Form, dann hätten die uns auch geholfen, da wieder schnell runterzukommen und so weiter.
Ja, super.
Ja, und mit denen sind wir dann, also mit der Gruppe Sherpas, sind wir dann 14 Tage unterwegs gewesen, sind zu Fuß bis nach Gorek Shep hoch, das liegt bei 5200 Meter. Das Ganze also innerhalb von, ich glaube, was waren's? So 8 bis 10 Tage, bis wir da oben waren. Ein Teil der Gruppe ist dann noch weiter hoch bis zum Basislager von Mount Everest. Anderer Teil der Gruppe hat sich entschieden, das nicht zu tun, sondern stattdessen zum Kalapatar hochzugehen. Der Berg liegt, das ist ein kleiner Berg, also in Anführungszeichen ein kleiner Berg. Der Gipfel liegt auf über 5.500 Meter. Also manche Quellen sagen
5555, oder?
Ja, aber manche, also mittlerweile gibt es neue Messungen, die mit irgendwelchen speziellen GPS-Geräten gemacht wurden. Anscheinend liegt der doch auf 5640 oder man weiß es nicht genau. Also sagen wir mal über 5,5 Kilometer hoch das Ding.
Ja, da kommst du auf 100 Meter auch nicht mehr an.
Ja, doch, da kommt es drauf an, weil du bist dann am Schluss einfach mit Gepäck auf dem Rücken, weil du brauchst ja da oben Wasser, brauchst viel Wasser da oben, es ist ja trocken und die Höhenkrankheit, der kann man auch etwas vorbeugen durch genügend Trinken. Also wir reden hier von 4 bis 6 Litern am Tag. Und wir haben also von Greg Shepp diese 400 Höhenmeter ungefähr. Ja, die schnellsten waren, glaube ich, in 3,5 Stunden oben.
Wow.
Das ist für 400 Höhenmeter ganz schön lang. Aber du setzt da wirklich einen Fuß vor den anderen, so im Sekundenabstand und bist da am Schnaufen. Mhm. Wie nicht mehr schön. Und also es war körperlich, war es extrem. Fotografisch war es unglaublich toll. Also die Landschaft, die Leute vor allem, du kannst dort Leute fotografieren, die, wenn auch wenn die Sprache nicht passt, aber ein Lächeln reicht schon aus und die Leute sind offen und
Also nettes Volk da oben.
Extrem. Und
wahrscheinlich natürlich, das ist ja, habe ich auf dem Vortrag ja auch erzählt, das ist ja das, was wieder interessante Bilder ausmacht. Du hast ja einfach auch eine Landschaft, eine Umgebung, du hast Häuser und du hast Personen mit Gesichtszügen, die du hier einfach nicht hast. Es ist alles neu. Also da seid ihr überhaupt vorwärts gekommen? Habt ihr dann irgendwann gesagt, jetzt Leute, packt jetzt mal eure Kameras ein, wir müssen jetzt weiter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Gruppe ist nicht immer beieinander geblieben. Also die Gruppe hat sich dann so während des Tages immer schön in die Länge gezogen. Es gab halt immer ein paar, die waren ein bisschen schneller, ein paar, die waren langsamer. Wir hatten vorne dran einen Sherpa, der hat quasi das Tempo angegeben für die Schnelleren.
Okay.
Wir hatten hinten am Ende, das konnte also durchaus auch schon mal einen Kilometer weit hinten sein, ein Sherpa am Ende, der quasi...
Der hat dann alle eingesammelt, ja?
Der am Schluss eingesammelt hat. wir hatten mittendrin 1-2 Sherpas, die so ein bisschen immer wieder mal nach vorne, nach hinten gegangen sind, einfach mal geguckt haben, wie es der Gruppe so geht und wenn dann mal einer von der Höhe her irgendwie nicht mehr konnte, dann auch mal einen Rucksack mitgetragen haben und sowas.
Cool.
Vorausgegangen sind dann morgens immer die Jagdtreiber, die also dann die Nahrungsmittel und die Zelte transportiert haben. Also die waren immer schon mal vorausweg. Und ja, so kannst du dir das vorstellen, so das Ganze auf einen Kilometer verstreut ungefähr.
Und euer Plan war ja, dass ihr dann immer, wenn ihr also tagsüber wandert, dass ihr dann abends in den Zelten irgendwie ein bisschen Workshop macht.
Richtig.
Hat das so geklappt?
Also wir haben vom Zeitlichen her, haben uns morgens um 6 war wecken, da haben wir uns einen Tee ans Zelt gebracht, das war ganz nett. Dann um 7 Frühstück, um 8 ging es los.
Mhm.
Und dann sind wir meistens bis 12, 1 Uhr sind wir dann gewandert, haben dann noch Mittagessen gemacht, haben uns dann noch mal ein bisschen gestärkt, weil da oben musst du dich wirklich stärken, weil dein Körper schon alleine durch das reine Überleben so viel Kalorien verbraucht, dass also ist wirklich so, du musst essen, du kannst nicht einfach aufhören, ansonsten kannst du irgendwie dann doch mal bald umdrehen. Naja, und dann nach Mittagspause dann noch mal ein paar Stunden weiter bis abends um 5 bis 7, je nachdem wie lang es war. Dann Abendessen, dann haben wir uns zum Teil, wenn die Energie noch gereicht hat, haben wir uns dann auch workshop-technisch noch miteinander auseinandergesetzt. Es war allerdings, ich sag mal, so in den unteren Bereichen war das noch einfach. So ab 4.500 Meter wurde das dann vom Energielevel relativ schwierig. Da gibt's auch 2-3 Tage, an denen ich überhaupt nicht fotografiert habe.
Okay.
Also da hatte ich alle Hände voll zu tun, bis ganz oben zu kommen. Auf dem Weg runter kam die Energie dann ziemlich schnell wieder. Und also es gibt mehr Fotos und mehr Video vom Abstieg als vom Aufstieg. Der Aufstieg ist wirklich körperlich für einen Nicht-Bergsteiger wie mich war das schon eine Herausforderung. Absolut. Und das Interessante an dieser Reise ist, du hast diese Herausforderung und du kommst an deine Grenzen und zwar relativ schnell kommen, also es sind fast alle an ihrer, oder ich würde mal sagen, jeder, der dabei war, ist irgendwo an seine Grenzen gestoßen und dann durchbrichst du diese Grenzen und sagst, na gut, ich muss nochmal 1000 Stufen nach oben, also teilweise wirklich den Berg hoch mit großen Stufen, wo du dir vorkommst wie ein 5-jähriges Kind, so große Steinklötze, nicht alles befestigt, auf keinen Fall, also ganz im Gegenteil, viel, viel unbefestigte Wege, und dann hast du diese 1000 Stufen da hoch und bist völlig groggy, aber bist an deiner Grenze, und dann schaust du nach oben und siehst, dass da nochmal 1000 vor dir liegen, und super, kannst du dann nur die Zähne zusammenbeißen, durch, und am Ende dieser 1000 merkst du, dass nochmal 1000 kommen. Und dieses die eigenen Grenzen sprengen und am Ende zu bemerken, dass diese Grenzen hauptsächlich in deinem eigenen Kopf abgehen, das ist schon ein Teil dieses Erlebnisses, den ich nicht mehr missen möchte. Also einfach festzustellen, Moment mal, du kannst es ja doch.
Ist das schon so ein Punkt, den du als, sag ich mal, als wichtiges Erlebnis, als Erkenntnis von der Reise mitgenommen hast?
Absolut. Absolut. Also das war für mich
eigene Grenzen finden und durchbrechen.
Das war für mich ein ganz wichtiger Teil. Die Fotografie war ganz, ganz wichtig natürlich. Die Menschen dort sind unglaublich wichtig. John Miller hat immer gesagt, you come for the mountains and you return for the people. Also du kommst wegen den Bergen, aber wenn du wiederkommst, dann kommst du wegen den Menschen. Also die Menschen dort sind wahnsinnig nett und toll, und sowas habe ich noch nie erlebt. Aber dann diese eigenen Erfahrungen zu machen, das ist schon nochmal ein anderes Ding. Also man lernt einfach viel über sich auch, ganz klar.
So, jetzt bist du ja glücklicherweise heil wieder unter uns. Juck. Hast noch ein bisschen Lungennachwehen, also ein bisschen Staublunge noch von da oben.
Ja, das stimmt.
Was ich auch interessant finde, dass du sagst, dass es so staubig da oben ist. Normalerweise denkt man ja, Mensch, ziemlich weit oben, dünne Luft, was soll da stauben? Ja, das ist doch
eher
trocken, aber...
Ja, trocken heißt...
Das heißt, und trocken heißt wieder staubig, ne?
Also ab 4000, circa 4000 Meter, da ist Baumgrenze, da wächst dann nichts mehr, außer noch irgendwie ein paar kleine Büsche und Moose und Flechten und so Zeug. Und da gibt es eben auch viel Dreck und Staub, und da sind Yaks unterwegs und die wirbeln was auf und die Leute wirbeln was auf, und Wind hat es da oben viel natürlich, speziell wo keine Bäume mehr da sind.
Dann fang mal deinen Auswurf gut auf, vielleicht kannst du ihn noch teuer verkaufen, wer weiß.
Danke.
Ja, so, jetzt bist du ja wieder da. Ich habe es auch schon, ganz kurz haben wir schon telefoniert. Du hast dir ja extra zweimal 80 Gigabyte höhentaugliche Festplatten organisiert, und du hast dir viele Speicherkarten organisiert, die du schön gelagert hast. Da hatten wir ja direkt mit dir das Interview gehabt, als du da vor Ort warst. Mhm. Aber wie voll ist denn das jetzt? Also kannst du jetzt schon beziffern, wie viele Bilder, wie viel Video hast du denn jetzt mit, und wie gehst du jetzt damit um?
Ja, also es war relativ wichtig, dort ein bisschen Haus zu halten. Ich habe fotografiert mit der 5D Mark II. Ich habe Video geschossen mit der 5D Mark II. Dafür habe ich 20 CF-Karten dabei gehabt mit jeweils 4 Gigabyte. Die waren einfach so von der Preis-Leistung ganz, ganz okay. Die habe ich normal nicht. Die musste ich mir als extra dafür kaufen. Dann diese 280er-Platten, die beide eben höhentauglich waren, die über die üblichen 3000 Meter hinausgingen, bis 5000 Meter. Deshalb sind die ein bisschen kleiner, und aber dafür auch erschütterungsunempfindlicher und so weiter. Also einfach.
Na, schon mal nicht schlecht da oben.
Ja, und zwei Stück nicht, damit ich 160 Gigabyte habe, sondern damit ich 2x80 habe, weil ich habe die Bilder, die ich dann da drauf gezogen habe, über einen kleinen Netbook. Also wir hatten einen kleinen Dell Mini 9 Netbook dabei. Über den habe ich quasi das auf beide Platten parallel gezogen, damit ich auf jeden Fall zwei Kopien der Bilder habe, falls doch irgendeine der Platten kaputt geht. Und zusätzlich habe ich dann doch noch irgendwie einen Großteil der Karten voll gemacht, habe aber unterwegs einfach eben aus diesen Platzgründen, wir reden bei der 5D Mark II von 25 Megabyte für ein RAW-Bild, also da kann man sich's ausrechnen, wie viel drauf geht, habe ich unterwegs dann schon ein bisschen ausgemistet und bin mit einer Vorauswahl von 2.000 bis 2.500 Bildern zurückgekommen. Das ist nicht wirklich viel für den Track.
Geht noch, ja.
Aber es war einfach eine Notwendigkeit, unterwegs schon auszumisten, weil ansonsten hätte ich vom Speicher her anderes Zeug mitbringen müssen. Außerdem ist man da oben, ab einer gewissen Höhe gibt es halt einfach auch keinen Strom mehr. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwie Strom in Form von, ja, so ein Guesthouse hat dann unter Umständen mal irgendwie noch eine kleine Solaranlage auf dem Dach und lädt damit eine Autobatterie und betreibt dann über einen Inverter zwei Energiesparlampen im ganzen Haus damit über Nacht. Also mal eben Batterien laden und so, da ist nicht ab einer gewissen Zeit. Es geht nicht. Das heißt, ich hatte für die
Hatte denn jemand von euch diese, es gibt doch diese, wie sehen sie aus? Sie sehen aus wie so kleine Zylinder, die man sich an die Hose oder Jacke oder Rucksack hängt und die beim Gehen durch diese Bewegung Strom erzeugen sollen, was reicht, um Handys und Zeug und sowas zu laden. Hatte jemand sowas?
Nee, hatten wir nicht. Man hat auch, glaube ich, wirklich jedes bisschen Energie, auch die Gehenergie für sich selbst gebraucht. Es gab zwei Leute, die hatten, ich glaube zwei, die hatten so ein kleines Solarpanel dabei, so zum Aufklappen, den man Rucksack machen kann. Aber so richtig, obwohl da oben viel Licht war, extrem viel Licht, also tagsüber ohne spezielle Sonnenbrille geht da nichts. Aber es ist trotzdem nicht wirklich gut, um damit irgendwie 5 Kamerabatterien zu laden. Also ich habe, wo es ging, eben die Kamerabatterien geladen. Ich hatte 5 Stück dabei für die Spiegelreflex. Die Batterien für die 5D Mark II sind sehr stark. Das heißt, ich bin mit den 5 Batterien gut klargekommen und hatte dann noch für die Sony HC7, das ist noch eine HD-Videokamera mit Bändern, habe ich noch, ich glaube, auch nochmal 4 oder 5 Batterien dabei gehabt. Das hat ausgereicht.
Also hast du jetzt 2.500 Fotos, wie viel Video hast du gesagt?
Von der 5D Mark II ungefähr 2 Stunden Video insgesamt und auf der Sony HC7 habe ich, ich glaube, 6 oder 7 Stunden Video geschossen.
Und jetzt ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil da werden mit Sicherheit noch genug Fragen kommen, wie sieht dein Workflow jetzt aus? Also was willst du jetzt damit machen?
Also der Workflow für die Fotos, ich hatte einen kleinen Geologger dabei, den Holux M241, das ist dieses kleine gelbe Teil, was aussieht wie so ein Filmdöschen, das alle 30 Sekunden eine GPS-Position mit Timestamp mitgelockt hat. Dann werden wir nächste Folge mal ins Detail gehen, wie das funktioniert, aber ich habe auf jeden Fall den kompletten Trip oder fast den kompletten Trip als Geolog.
Das ist schon mal schön.
Und der Workflow ist jetzt folgender. Zuerst die Bilder geotaggen, sprich die EXIF-Daten für die GPS-Location updaten über diesen Logger und dann importieren in Lightroom und dann ausmisten.
Ganz einfach. Und beim Video?
Beim Video musst du für die 5D Mark II Videos, um die sauber editieren zu können, hat sich bisher als am besten herausgestellt, als beste Lösung herausgestellt, die Videos zu konvertieren in ein aus diesem H264 Format in ein besser editierbares Format. Das ist das Format der Wahl ist XDCAM EX. Das ist also irgendein, ich glaube, von Sony definiertes Format, wenn mich nicht alles täuscht, was wenig Qualitätsverlust hat. Und das heißt, die müssen jetzt erstmal alle konvertiert werden. Die Videobänder müssen importiert werden auf den Rechner. Und wenn das fertig ist, dann kann ich mal anfangen, darüber nachzudenken, wie ich das ganze Material strukturiere. Ich habe einige Fototipps auf Englisch aufgenommen auf Video und da wird einiges auf Tips from the Top Floor landen.
Vielleicht können wir mal das ein oder andere untertiteln für unsere deutschen Zuschauer.
Das können wir auch untertiteln lassen von den Zuschauern. Es gibt nämlich irgendwo diesen Service, wo man ein Video draufstellt und dann können die Zuschauer selber Untertitel machen. Also
da bleiben wir mal dran.
Wer sich damit auskennt, wer das schon mal gemacht hat, schreibt uns mal. Ich kenne das nämlich nur so vom ich habe es mal irgendwo gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie der Service genau heißt. Und
also wer da was weiß, info@happyshooting.de oder direkt an chris@happyshooting.de.
Richtig.
Sehr schön. Ja, also viele Bilder, viele Eindrücke, viele Erfahrungen. Schlussfrage, was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
Was würde ich anders machen?
Ich würde meine Brille gleich bei Fielmann kaufen. Nein.
Ich hatte das Glück, dass der John Miller, der dabei war, jetzt zum 4. Mal, glaube ich, im Himalaya war und sich also wirklich ganz gut auskennt und der hat mir natürlich vorher schon alle möglichen Tipps gegeben. Entschuldigung, Staublunge. Ich würde, glaube ich, ein paar der Dinge auch ausrüstungstechnisch wahrscheinlich in Kathmandu kaufen und nicht hier.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel eine Daunenjacke. Kannst Kleidung kannst du dort relativ günstig kaufen. Das sind zwar dann meistens irgendwelche Fakes, also mit den Copyright-Bestimmungen haben sie es ja in Asien nicht immer überall so und auch in Nepal. Da kriegst du also schon mal in Anführungszeichen original North Face Jacken für ein Fünftel des Preises wie hier. Die haben alle ein Original-Logo drauf und sind auch recht gut kopiert, aber es sind halt dann doch nur Kopien. Trotz allem für so eine Tour ist das durchaus völlig brauchbar.
Ich wollte gerade sagen, eine billige Kopie wäre jetzt ja blöd, wenn sie also, nicht warm hält, reißt oder
nee, was. Nee, zum nicht Teil dicht ist, sind oder? Diese Kopien fast so gut wie die Originale.
Na, das wäre ja dann nicht schlecht.
Also,
dann kannst du sie zur Not dann auch wieder da lassen, wenn du wegfliegst.
Ja, oder du kannst auf jeden Fall Gepäckgewicht sparen, weil das Problem war, wir sind mit Qatar Airlines geflogen und wir durften Gepäck zum Einchecken nur 20 Kilo mitnehmen. Einmal 20 Kilo.
Ja, das hast du vorher schon erzählt. Und
das war eine Höllengeschichte.
Also wer das schon mal versucht hat, sein Urlaubsgepäck zu packen, macht das mal, wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fahrt. Packt mal einfach so zusammen, was ihr normalerweise mitnimmt für einen Wochenendtrip an die Nordsee oder was weiß ich, an Bodensee oder so. Und dann wiegt das mal spaßeshalber.
Ja, und dann schmeißt doch mal spaßeshalber noch Wanderschuhe rein, Wanderstöcke, einen großen Schlafsack, eine Daunenjacke, Medikamente. Also ich hatte über ein halbes Kilo Medikamente dabei. Für Notfälle, nur für Notfälle. War fast nichts von gebraucht. So Dreckverpflegungen, die man, eine Sache noch, dann sind wir fertig mit dem Thema. So ab 4000 Meter ungefähr ist mir komplett der Appetit weggeblieben.
Also, ja, aber man muss ja trotzdem was essen.
Das Ding da oben ist, das passiert ja einigen, dass dann ab einer gewissen Höhe, juhu, sagen dann die Leute, die abnehmen wollen. ich möchte nichts mehr essen. Das Problem ist nur, da oben musst du was essen, ansonsten kannst du umdrehen, weil die Energie nicht ausreicht. Also du musst also Kalorien
möchte ich nicht unterzuckern. Ja.
Und wenn du da irgendwie vom großen Teller mit leckeren Sachen sitzt und nur noch rumstocherst, dann ist der Ausweg, um doch noch an Kalorien zu kommen, halt was du auch zu Hause vielleicht eher als Sünde bezeichnen würdest, so Schokoriegel und so Zeug. Ja. Aber das ist nun mal dann das, was du da noch essen kannst, weil das geht immer irgendwie. Und das heißt, wir hatten auch, also Moni und ich hatten auch jeder so Müsli-Riegel, Schokoriegel, Fruchtschnitten und so kleine Schweinereien quasi. Sicher jeder so ein Kilo davon im Gepäck.
Ich wollte gerade sagen, wiegt ja auch alles was.
Und das wiegt ganz schön. Und dann noch die Kameras, 2 Stück und 25 Stunden Videoband und also ich habe viel zu viel Videobänder mitgenommen. Aber also du kommst mit den 20 Kilo eigentlich nicht ganz zu Rande. Deshalb bin ich zum Beispiel auch auf dem Hinflug.
War denn das die 20 Kilo für das Gepäck oder haben sie auch die Jacke gewogen?
Nee, fürs Eincheckgepäck und dann nochmal zusätzlich 8 Kilo für den Rucksack, also fürs Handgepäck. Ja. Wobei der hat dann bei mir, glaube ich, so um die 12 gewogen, nicht sagen. Und die Jacke, die hatte ich dann auch noch gut vollgepackt, die wird nämlich nicht gewogen. Das heißt, ich hatte irgendwie eine Jacke unterm Arm, die, ich glaube, an sich nochmal irgendwie 6 Kilo gewogen hat oder so.
Weil da gibt es doch so ganz tolle Jacken mit ganz, ganz vielen Taschen da drin, ne?
Aha, ich sag nur Scott E. West, genau.
Ja, ganz genau.
Nee, sowas hatte ich nicht dabei. Aber so 6 Kilo kann so eine Jacke schon wiegen. Und das war nur eine Windjacke.
Super.
Egal, genug
okay.
Davon.
Das war also nochmal die Everest-Zusammenfassung. Chris, ich bin gespannt, was da an Fotos auf uns zukommt. Fotobuch ist, glaube ich, auch schon angedacht.
Fotobuch, Moni und ich werden vermutlich ein Fotobuch machen. Es landen die ersten Bilder auch der Teilnehmer auf flickr.com/groups/Everest-Track 2009. Da linken wir in den Shownotes hin.
Ja, schreib's gerade rein, ne, in die Notes.
Genau, und netvibes.com/Everest-Track, also netvibes.com/Everest-Track. Dort findet ihr die Twitter-Streams der Teilnehmer, die Blogs der Teilnehmer. Ist unglaublich spannend, was die einzelnen Teilnehmer jetzt langsam aber sicher so, die haben zum Teil währenddessen gebloggt, wenn es ging. Die haben danach jetzt auch noch nachgereicht, verschiedene Blogbeiträge. Also da kann man mal gucken, wie es den einzelnen Leuten so ging. Und das Schöne ist zu sehen, dass jeder diese Extremerfahrungen gemacht hat und jeder, auch wenn man, zu dem Zeitpunkt kräftig gekotzt hat, wie schlimm das doch war, den Berg hochzukommen, jeder hat hinterher wirklich ganz viel Positives für sich rausgezogen. So.
Super.
Apropos Positives rausgezogen.
Ja.
Du hattest dich ein bisschen über ein Produkt beschwert.
Uch, beschwert kann man ja nicht sagen. Ne? Wir reden ja immer wieder über Produkte, die für Weißabgleich bestimmt sind.
Ja.
Und da gibt es ja ganz, ganz tolle Lösungen von, ja, von ein paar Cent bis hin zu dreistelligen Eurobeträgen. Mhm. Und da hatten wir eine Mail gekriegt, dass es jetzt von Datacolor, also die, die auch diesen Spider machen, wo wir unsere Monitore mit profilieren, dass es von denen nun ein Produkt für den jetzt endlich perfekten Weißabgleich und Belichtungshilfe und so weiter gibt.
Also das hatten wir, glaube ich, dann wieder als teuren Pringles-Deckel hingestellt.
Richtig, den Spider Cube. Ja, und was soll ich sagen? Hier klingelt den einen Tag der Postbote sozusagen. Gucke ich da rein und da ist ein kleines Päckchen für mich und warte, ich hol's mal gerade her. Das ist echt winzig.
Soll ich eine Pausenmusik einspielen?
Den Stuhl wollte ich schon letztes Jahr rausschmeißen, ne? Mann, ist das ein Scheißding. Nee, war richtig nett gemacht mit einem roten Schleifchen drumherum und da kommt quasi so ein würfelförmiger, eine würfelförmige Verpackung, heißt ja auch Cube. Da drin ist dann nur eine Seriennummer und wahrscheinlich, damit man sich dann beschweren kann, wenn es dann doch nicht richtig neutral grau ist, was weiß ich. Ja, und dann hast du so ein Teil in der Hand, wie ein Würfel mit Stängel unten dran und einer glänzenden Kugel oben drauf. Das passt also irgendwie ganz bequem zwischen Daumen und Zeigefinger, ist also wirklich winzig. Also manch ein Brettspielwürfel ist größer.
Echt? So klein?
Ja, also jetzt so ein normaler Brettspielwürfel schon, aber du kennst diese Kinderwürfel, diese großen mit den Augen drauf und
also kann man es mit einem normalen Brettspielwürfel vergleichen in der Größe?
Nee, größer. Ich würde sagen, ungefähr, also eine Seitenlänge ist ungefähr 2 Brettspielwürfel. Also auf eine Seite passen 4
Brettspielwürfel. Sag doch mal in Zentimeter.
Ich habe kein Lineal hier, ich würde es gerne messen.
Na gut, ist ja egal.
Ich bin ohne Lineal glücklich. Tastatur ist ein gutes Beispiel. Ich habe doch eine Tastatur, das sind doch standardgenormte Tasten. So breit wie 2 Tasten.
So breit wie 2
Tasten. Ist also die Fläche von 4 Tasten.
Okay, das gilt jetzt aber nicht für die Netbook-Besitzer, oder?
Nee, das gilt für normale Desktops. Ich glaube, meine Tastatur hat sich gerade abgemeldet, aber das ist ein anderes Problem. Ja, und da ist jetzt eine auf 2 Seiten ist so halb grau, halb weiß die Fläche, so dreieckmäßig geteilt. Die Fläche, die dann nach vorne zeigen soll, ist schwarz und in dieser schwarzen Fläche ist ein Loch. Und innen drinne ist der Cube sowieso schwarz, also dieses Loch ist dann richtig schwarz. Da reflektiert also auch, wenn so schräg Licht drauf fällt, dann ist es ja auch nicht mehr schwarz, sondern dunkelgrau. Aber das Loch ist immer wirklich, egal wie du es hinhältst ins Licht, richtig tief schwarz. Nennen sie auch Lichtfalle.
Das ist ja hilfreich.
So, und jetzt sollst du dieses Ding, das ist ja die Idee bei dem Teil, ist, dass es gedacht ist, um dir bei der RAW-Entwicklung zu helfen. Es ist nicht wie eine Graukarte dafür gedacht, dass du jetzt, bevor du das Foto machst, irgendwie den Weißabgleich an deiner Kamera einstellst. Dafür ist die Fläche einfach viel zu klein. Also jedenfalls für die meisten Autofokussysteme oder Belichtungsmesspunkte. Nee, du sollst das Ding in das Foto mit reinbauen. Also du machst quasi das erste Foto mit diesem Spider Cube. Das kannst du jetzt entweder mit dieser Schraube, die unten dran ist, oder ist ein Gewinde, keine Schraube, kannst du es auf ein Stativ schrauben, wobei das ein recht dünnes Gewinde ist. Also auf mein normales Stativ passt das nicht. Oder du hängst es, oben ist so ein Gummi. Ach, ich sehe gerade, das ist schön elastisch, da kann man schön mit spielen. Das kannst du also irgendwo ins Bild hängen und sollst halt darauf achten, dass diese Spitze mit diesen Halb-Halbseiten genau auf dich zeigt, beziehungsweise die eine Seite zu deiner primären und die andere Seite zur sekundären Lichtquelle zeigt. So, dann machst du ein Bild damit, dann nimmst du das Ding raus und machst dein normales Shooting in dieser Lichtsituation. Änderst du die Lichtsituation, machst du ein neues Bild damit. Die Bilder machst du in RAW, ganz wichtig, nicht JPEG, sondern RAW. Und dann gehst du in deinen RAW-Entwickler, Lightroom, Aperture, Bibble Pro, wie sie alle heißen. Und jetzt kannst du daher gehen mit der Pipette den Weißabgleich bestimmen auf dieser grauen Fläche. und kannst dann eben wählen, ob du den Weißabgleich auf deine primäre oder auf deine sekundäre Lichtquelle machst. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Mhm. Du kannst die Belichtung wählen, indem du eben den Schwarzwert unten mit dieser Schwarzfalle zum Beispiel misst. Und oder mit der schwarzen Fläche misst und dann kannst du den Schwarzregler so weit hochziehen, dass diese Schwarzfalle auch wirklich schwarz ist und noch eine Nuance zu sehen ist zu der schwarzen Fläche, die sich da drumherum begibt, weil die ist immer ein bisschen heller, weil immer ein bisschen Licht da drauf reflektiert. Ja, und die hellen Bereiche kannst du auch machen, eben auf dieser weißen Fläche, und du hast halt oben noch diese silberne Kugel, wo du ja eigentlich immer ein Spitzlicht, ein wirklich überbelichtetes Glanzlicht hast, von der Lichtquelle, da kannst du dann eben auch nochmal gucken. Ja, so ist das Ganze gedacht. Ich habe es noch nie vermisst, wenn ich meine RAW-Bilder entwickelt habe, aber ich dachte mir, wenn die mir das Ding schon zuschicken, dann erkläre ich es mal kurz. Ich will es auch noch testen. Ich gestehe, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde es aber mal ausprobieren. Und zwar habe ich vor, das einmal so zu machen, wie wir es eigentlich so auch machen. Also sprich, entweder wirklich Pi mal Auge, so wie ich möchte, dass das Bild aussieht. Dann will ich das Bild machen mit einer Graukarte und eben ganz normal mit der Graukarte den Abgleich und alles machen. Und dann mache ich es mit dem Spider Cube, mit allen Parametern, die mir damit zur Verfügung stehen. Und dann vergleichen wir die Bilder mal.
Machst du auch noch einen Pringles-Deckel?
Ich habe keinen.
Soll ich dir einen schicken?
Kannst du ja machen.
Gut.
Ja, werde ich mal ausprobieren. Ich muss nur noch ein geeignetes Motiv finden, weil wenn man so einen Vergleichstest macht, dann kannst du nicht rausgehen in die Sonne, weil das Licht ändert sich irgendwie alle paar Sekunden, je nachdem, wie die Wolken davor stehen. Also muss ich mir hier irgendwie mal was im kleinen Studio aufbauen. Weiß ich noch nicht was. Denke ich mal drüber nach. Ja, das machen wir dann.
Gut, und dann hast du dir was Neues zugelegt, das haben wir vorher gesagt.
Genau, das habe ich den Hörern schon erzählt, und zwar ein Drucker. Das ist das Teil, was du da auch stehen hast, und ich glaube, Moni hat sich's auch gegönnt.
Nee, hat sie nicht.
Die hat's nicht, und dann hast du deinen mitgebracht, oder?
Das ist meiner gewesen, ja.
Ah, okay. Also, ich habe mir diesen HP, wie heißt der ausgesprochen, irgendwas mit Pro
B9180. Lange kryptische Namen. B9180, ja. Ist kryptisch genug.
Ich werde von HP nicht bezahlt, ich musste das Ding selber kaufen. Hab's aber gebraucht erstanden, weil das war Glückes Geschick, tralala. Ich habe nämlich beim Mac at Camp, wo ich war in Bielefeld, Mac at Camp on Tour, könnt ihr bei mir im Podcast auf nsonic.de hören. Da habe ich nämlich jemanden getroffen, den hatte ich letztes Jahr in Naumburg schon getroffen. Und der hatte sich diesen B9180 gekauft, hat den auch beruflich eingesetzt, um für Kunden eben Ausdrucke anzufertigen, war tierisch begeistert von dem Gerät, hat dann aber dieses große, diesen, was ist das, A1, A0 Plotter von HP, diese große Nummer, ich weiß nicht, Z irgendwas.
Die Z3100 und so, ja.
Irgendwie sowas, so ein riesen Ding hat er sich dann angeguckt, da, wo du auch selber die Papiere profilieren kannst und so ein Zeug. Und da wollte er halt aufrüsten auf den großen und brauchte dann ja den kleinen nicht mehr, weil mit dem großen kannst du die anderen Formate ja auch drucken. Mhm. Und da hat er mir dann ein Angebot gemacht, das ich nicht ausschlagen konnte so richtig und habe dann einfach mal zugeschlagen. Also es war schon deutlich günstiger als Neukauf. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt eigentlich die ersten zwei Poster gerade gestern gedruckt für eine gute Bekannte. Und ja, das ist atemberaubend. Also ich habe ja auch noch den Epson, den habe ich ja weiterhin, den R800. Das ist ja so bei Epson eigentlich auf A4-Größe immer noch das Nonplusultra. Und der druckt nach wie vor wirklich geniale Fotos. Und ich würde behaupten, wenn man die beiden nebeneinander hält, wird man keinen Unterschied feststellen. Also es ist beides wirklich ein Foto, was man dann in der Hand hält. Aber der Haken beim Epson ist, wenn da mal ein Düschen verstopft, und das kommt durchaus mal vor, weil ich nicht jeden Tag drucke, dann hast du Streifen im Bild. Das ist sehr ärgerlich, weil dann ist nämlich das Papier erstmal hin. Ja, das kannst du dann wegwerfen und schon haben sich die Druckkosten mal mindestens verdoppelt. Und du musst dann erstmal eine Reinigung machen und so. Und bei dem HP, da kann ich jetzt endlich, und ich hoffe, das bleibt so, absolut sicher sein, dass jeder Druck, den ich mache, streifenfrei ist, weil der misst intern mit seiner Elektronik, ob die Düse gedruckt hat oder nicht. Und das für jede einzelne seiner zig 100 Düsen. Und wenn eine Düse nicht gedruckt hat, übernimmt eine andere Düse, die noch drucken kann, den Job. Und erst wenn zu viele Düsen verstopft sind, macht der eben eine Reinigung von genau diesen verstopften Düsen. Mhm. und nicht vom ganzen Druckkopf. Das hat mich dann schlussendlich überzeugt, dass ich das Ding eben nehme, auch wenn ich eben nur ein 10x15 drucken will oder ein A4-Poster drucken will, dass ich es da drauf mache, weil ich kann einfach sagen, leg's Papier rein. Ich habe mir die Profile hier mit diesem Spider, mit diesem Print-Dingens-Kirchens da von Datacolor erstellt für meine Druckpapiere und ich weiß, das passt. Und genial an dem Ding ist auch, dass es sich kalibriert, also du kannst das irgendwie, der misst sich selber ein und ist dann quasi auf einer Werksstandardeinstellung. Und das hat eben zur Folge, dass diese Druckerprofile, die es von HP für diese HP-Papiere gibt, die man ja halt auch benutzen sollte, also beim Epson benutze ich dann für die guten Prints auch das Epson-Papier. Mhm. Wenn du dann die von HP nimmst, dann sind diese ganzen Druckprofile ja schon mit dabei und die passen einfach. Ich habe das also wie gesagt gestern das erste Mal wirklich live ausprobiert. Ich war gespannt, was passiert. Ich habe im Lightroom einfach gesagt, hier nimm dieses HP Photo Pro Glossy irgendwas. Habe da so einen A3-Bogen eingelegt. Dann war im Druckertreiber hier am Mac gleich alles voreingestellt. Das richtige Papier war gewählt. Diese ganze Farbsteuerung war ausgegraut, weil das übernimmt dann alles Lightroom automatisch. Das erkennt der Treiber. Hab gedruckt, das kam raus und es sah aus wie am Bildschirm. Und mehr will ich doch gar nicht. Also, wenn jemand einen A3-Drucker sucht, dann kann ich nur empfehlen, auch wenn mich HP dafür nicht bezahlt, leider, ja, ich habe mit Michael kleine Kämpfe ausgetragen, ich habe gesagt, schenk ihn mir doch einfach und ich tue Gutes, aber er sagt ja, du tust ja trotzdem Gutes, ich sage ja, recht hast du. Also guckt ihn euch an, wenn ihr so einen A3-Drucker sucht, guckt ihn euch an. Bei HP mag nicht alles Gold sein, was glänzt, aber den Drucker finde ich richtig klasse. Ja, musste ich mal sagen.
Kann ich so unterschreiben, das Ding.
Und wenn mir jetzt noch jemand Geld dafür geben möchte, dann soll er das tun.
Dann sagen wir das aber auch
dazu. Die Kontonummer bis unten eingeblendet.
Dann sagen wir das aber auch dazu.
Genau. Nicht wahr? Ihr habt es ja jetzt gehört, wenn wir gesponsert werden, sagen wir das am Anfang.
So, mein Gott, das war eine lange Sendung heute. Also, schnell zum nächsten Thema.
Ja, wir hatten ja auch lange keine. Hallo.
Ja, ist richtig. Ich muss aber um 8 weg.
Dann beantworte doch schnell eine Twitter-Frage. Und zwar von ESVOE, SVÖ. Ja. Der fragt, welche Audioquelle als Zusatz könnt ihr für die Canon EOS 5D Mark II empfehlen? Mhm. Welches Mikrofon verwendest du denn?
Sekunde, ich hol's mal eben. Einen Moment. Tralala. So, da bin ich wieder. Ich habe es nämlich gerade zufällig auf der Kamera. Ich habe ein externes Mikrofon, was so, ja, so ein bisschen Standard ist für die Videoszene, das ist das Beyer Dynamic MCE 72.
Beyer Dynamic MCE?
72.
MCE 72.
Das ist ein Mikrofon, was eine eigene Batteriespeisung hat, ist ein Stereo-Mikrofon, aber hat trotzdem eine gute Richtcharakteristik und gibt es eben in der Videoversion mit einem Ausgang, der hat hinten so einen fünfpoligen XLR-Stecker und dann einen Adapter auf einen kleinen Mini-Klinken-Stereo. Stecker, wie man ihn für Mikrofone braucht. Und da das eine Batterie hat, die übrigens über 4000 Stunden hält, also die geht mal so schnell nicht leer, kann man damit im Prinzip jede Videokamera, auch die 5D Mark II, gut mit bestücken. Audioqualität ist ordentlich, was da rauskommt.
Wie hast du sie auf der Kamera festgemacht? Hast du es auf der Kamera festgemacht?
Da kommt so eine Halterung mit so Gummiringen, dass das etwas schwimmend gelagert ist und da ist unten dann so ein Schuh drauf, den man in den Kamerahautschuh oben reintut.
Ach so, passt direkt dafür.
Passt direkt dafür. Muss man aber schauen, dass man auch das richtige Modell von dem Mikro nimmt, aber das
sollte. Also Beyer Dynamic.
Sollte findbar sein. Das ist ein gutes Mikro. Ich mag das gern.
Wo wir bei Kaufberatung sind, vom Drucker übers Mikrofon, kommen wir jetzt zu Objektiven, oder?
Richtig, und zwar schreibt Gary, hallo
Boris. Ich muss mich mal anders hinsetzen, dieser Stuhl ist irgendwie. Wenn jemand einen guten Bürostuhl abzugeben hat, möge er sich bei mir melden.
So, also Gary schreibt, hallo Boris, in Klammer Chris natürlich auch hallo. Aber die Frage richtet sich eher an Boris, weil ich weiß, dass er das gleiche Objektiv hat. Und zwar
ich kann aber sagen, der Chris hat das auch.
Ja, und zwar meint er das 24 bis 105 mm von Canon, das ist Offenblende 4. Mhm. Würdest du das dem 24 bis 70 auf jeden Fall vorziehen? Das hat was?
Das eine hat zwar IS, also das, Bildstabilisator.
Das eine hat zwar IS, das andere hat dafür eine Blendenstufe mehr. Ich denke, dass IS auf jeden Fall so gut wie eine Blendenstufe ist und dann habe ich auch noch einen größeren Zoom-Bereich und es ist noch etwas günstiger. Ja.
Tja, Meine ganz klare Antwort ist jein. Ich kenne das 2470 nicht, ganz einfach. Deswegen kann ich jetzt nichts unendlich Kompetentes dazu sagen. Ich habe das 24 bis 105. Ich bin relativ zufrieden damit. Ich habe ja so Nuancen bei meinen Aussagen. Ne? Also Essen, was sehr gut eigentlich schon ist, wo Leute sagen, das ist jetzt aber wirklich das ein perfektes Essen, sage ich, kann man essen. Also man muss ja steigerungsfähig bleiben. Also ich halte das 24 bis 105 für ein gutes Objektiv. Es hat seine Macken. Also es verzeichnet relativ stark im Weitwinkelbereich. Also man hat da so eine Kissenverzerrung drin. Das wird eine leichte Tonne bei 100 mm und es kommt ein bisschen Vignettierung dazu. Also es hat so seine Schwächen, die mich bisher nicht so sehr gestört haben. Nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem 24 bis 70 besser ist. Also gerade was diese Kissenverzerrung angeht. Weil gerade das ist ein Objektivfehler oder ein Abbildungsfehler, der noch nicht direkt in Lightroom beseitigt werden kann. Deswegen stört mich das. Wenn ich jetzt ein Plugin hätte, also ein echtes Plugin, ein nicht destruktives Plugin, wenn sowas denn mal irgendwann kommen könnte, würde mich das auch überhaupt nicht mehr stören. Mhm. Fakt ist, dass der Bildstabilisator mir mehrmals richtig gute Dienste geleistet hat. Und zwar durchaus auch in den Fällen, wo ich jetzt nicht stattdessen Blende 2.8 genommen hätte, sondern du willst definitiv mit Blende 8 oder mit Blende 11 arbeiten, weil du die Schärfentiefe haben möchtest. Zum Beispiel, wenn du eben bei 100 mm arbeitest, auf eine relativ kurze Distanz, aber du möchtest eben die ganze Person scharf haben oder das ganze Tier. Dann kann ich immer noch relativ gut freihand damit arbeiten, wegen dieses Bildstabilisators. Also den würde ich nicht mehr missen wollen. Das ist jetzt auch leider so ein Ding, wenn man diesen Bildstabilisator mal wirklich genutzt hat, dann wird das teuer, wenn man neue Objektive kauft, weil man guckt immer nach Objektiven mit Bildstabilisator.
Der hat noch einen ganz anderen Vorteil, und zwar kann ich da jetzt sagen, an der 5D Mark II ist der Bildstabilisator im Objektiv natürlich auch super, wenn man Video dreht, weil der hat das Bild dort eben auch stabilisiert.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil, richtig. Blende 2.8 auf der anderen Seite, also der Bildstabilisator ersetzt nicht die Blende, das ist erstmal ganz klar. Mit 2.8 kannst du noch ein bisschen mehr freistellen, da muss man sich dann entscheiden, ob dieses bisschen mehr im Bildeindruck einem das Geld eben wert ist, weil das ist ja deutlich teurer, das andere Objektiv. Und Bildstabilisator hilft dir ja nur dann, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Wenn sich das Motiv jetzt aber schnell bewegt und du willst es in jedem Fall einfrieren, dann brauchst du eben so kurze Belichtung wie möglich und die kriegst du eben, wenn du die Blende weiter aufmachst. Also das Ganze ersetzt sich nicht. Ich für meinen Teil bin im Augenblick auf dem Stand, dass mir an der 5D Objektive mit Blende 4 reichen. Wenn ich mehr brauche, dann ist es meistens bei sehr kontrollierten Situationen oder wenn ich genau weiß, was ich tue, wie wenn ich hier eine Dokumentation gehabt habe für unsere Firma zum Beispiel und ich weiß, ich renne da jetzt in dunklen Seminarräumen rum, aber das sind alles mehr oder weniger Porträts, die da stattfinden oder mal eine Totale, dann schnalle ich mir halt die 50 mm oder jetzt neu das 85 mm drauf und kann bis f1.8 gehen. Das bringt mir deutlich mehr als eine Blendenstufe bis 2.8. Also für mich ist so dieses eine Blendenstufe mehr und dafür einen doppelten Preis oder sowas bezahlen, das ist es mir persönlich im Augenblick nicht wert, weil da kann ich an der 5D dann eher nochmal mit dem ISO-Wert eine Stufe hochgehen und dann habe ich die Belichtungszeit auch.
Ich will 2.8 und Bildstabilisator. So.
Ja, natürlich. Dann sprich mal mit deiner Bank, ob das klar geht.
Ja. Also das ist natürlich immer die Frage, wofür braucht man es und vor allem, wo ist dann die persönliche Grenze? Also ich kenne durchaus auch genug Leute, die sagen, aber ich möchte nicht mehr als 500 Euro für ein Objektiv ausgeben.
Ja, und kann ich auch nachvollziehen.
Kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich kenne das 24 bis 70 2.8 von Canon nicht, aber ich kenne die Nikon-Version. Das ist eines der hammerschärfsten Zoom-Objektive, die derzeit auf dem Markt sind. Das ist der Wahnsinn, dieses
Objektiv. Es ist dann aber auch das von Nikon. Also
ja, jetzt pass
da
auf.
Da haben die ja sowieso ganz schön Gas gegeben.
Die Vergleiche, und ich habe jetzt das Canon Äquivalent noch nicht getestet, aber die Vergleiche, die ich bisher gelesen habe, und zwar von mehreren verschiedenen Quellen aus allen möglichen Ecken, sagen, das 24-70-28 von Canon kann dem 24-70-28 von Nikon nicht das Wasser reichen. Also es ist, ist zwar ein verdammt gutes Objektiv, aber es ist noch nicht ganz dort, wo das Nikon ist. Und wir hatten auch ein paar Leute mit Nikon mit auf dem Everest-Track und die hatten, glaube ich, auch so ziemlich alle das 24-70 dabei. Also Moni hat es, einer hatte eine Nikon D700 und der hatte das dabei und noch mal jemand, glaube ich. Also das war ein recht beliebtes Objektiv.
Hat es denn bei Nikon Bildstabilisator?
Nö, ich glaube nicht.
Glaub nicht, ne?
Ich glaube nicht. Ich bin mir aber jetzt gar nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen.
Nee, wir sind keine Nikonianer.
Ich glaube nicht. Hat aber, als ich es damals getestet habe, vor einem Jahr oder so, hätte mir auch nicht gefehlt, der Bildstabilisator. Also
aber ich finde das 24 bis 105 nicht unscharf.
Es ist nicht unscharf. Es hat, wenn es weit offen ist, eine leichte Unschärfe. Auch speziell im Randbereich sieht man es dann ein bisschen. Aber ich habe keine Situation gehabt, wo mich das gestört hätte. Oben auf dem Track, naja, die meisten Situationen bei Tageslicht, die waren mit leicht geschlossener Blende zu bewältigen. Da hätte ich mir manchmal eher noch so einen Graufilter gewünscht, den ich nicht dabei hatte.
Also unser Fazit? Aufs Geld gucken und dann entscheiden, oder?
Ja, übrigens, mein 24-105 ist auch eine Geschichte für ein anderes Mal. Hat mich da oben ein bisschen im Stich gelassen. Das hat nämlich plötzlich irgendwie mechanisch blockiert und dann hatte ich noch 70 bis 105.
Naja. Du hast ja noch ein 17 bis 40 dabei.
Ja, ich werde mal Geschichte erzählen. Irgendwann hat sich dann von selbst repariert. Aber
ja, das soll zu einem anderen
Zeitpunkt. Das geht jetzt erstmal in den Service. Aber okay, anderes Thema.
Prima. Ja, also ich würde Bildstabilisator vorziehen.
Gut.
Persönlich. Gut. Ja, der Frank schreibt hier, oder wollen wir noch was aus Twitter reinnehmen?
Hast du was Schönes? Frage von Flosen. Habt ihr schon die iPhone-App DSLR Remote besprochen? Würde mich interessieren, ob ihr sie schon nutzt und welche Ideen ihr umsetzt. Also es gibt als Hintergrund gerade für ich glaube, Canon Spiegelreflexkameras eine Applikation von iOne Software fürs iPhone und damit kann man quasi die Kameras fernsteuern und kann alles einstellen auf der Kamera und das Ganze
geht
WLAN und man muss den Rechner an einen Mac hängen oder an einen Rechner hängen, auf dem dann ein kleiner Server läuft.
Genau, man steuert nicht die Kamera, sondern man steuert eine Software auf einem Notebook fern und diese Software kann dann über die USB-Schnittstelle die Kamera
steuern. Also das ist ein schönes Ding, das sieht lustig aus, das kann schöne Sachen machen, aber für meine Anwendung, für meine Art zu fotografieren, ist das völlig irrelevant, dieses Ding. Ich wüsste nicht, in welcher Situation ich es einsetzen wollte. Es könnte sein, dass der Makrofotograf oder der Studiofotograf dann eine Verwendung dafür hat.
Ich habe es gesehen, von einem Sportfotografen kursiert ein Video,
ja.
Der hat die Kamera über dem Basketballkorb positioniert, hat dann auch noch hinter oder auf den Basketballkorb so ein kleines Netbook gemacht, damit ist das alles verbunden und die Software drauf, hat dann eben alles über sein iPhone gesteuert, wann er eben auslöst und konnte das Bild auch gleich sehen und solche Sachen. Nee, also es mag Szenen geben, wo das interessant ist. Wir haben es noch nicht besprochen und ich habe es zumindest auch noch nicht getestet.
Also es gibt Anwendungen, wo das Ding Sinn macht. Für meine Fotografie macht es überhaupt keinen Sinn.
Ja. Jo. Dann hat der Frank uns geschrieben. Achso, wir haben nämlich auch eine Twitter hier von K. Syring, der sagt, keine Frage, aber nimm doch mal einfach was aus dem Bodensatz, dass der auch mal abnimmt. Ja, was meinst du, was wir in jeder Folge tun? So auch eine Frage aus dem Juli 2008 von Frank. Ja, der hat nämlich eine Frage zu Lightroom und Netzwerklaufwerken. Und zwar sagt er, mal gucken hier, er setzt ein Serversystem mit einem RAID-Verbund ein. Ihr habt erwähnt, die Lightroom-Datenbank auf dem Drobo abzulegen. Mir ist jedoch nicht ganz klar, wie das geht. Mir war es bisher nicht möglich, eine sichere Lösung zu finden, um die Datenbank auf dem Server zu speichern und von mehreren PCs über das lokale Netzwerk darauf zuzugreifen. Natürlich nicht simultan. Lightroom 1.4 erlaubt mir nur die Sicherung auf dem Server zu speichern, die Originaldatenbank kann ich nur lokal speichern. Bei einer Produktvorstellung wurde mir von einem Adobe-Mitarbeiter erklärt, dass dies nicht möglich sei und auch vorerst nicht geplant sei.
Okay.
Falls ihr dennoch eine Lösung kennt, wird mir das helfen. Danke im Voraus, Gruß,
Frank. Also ich glaube, wir haben nicht erwähnt, dass man die Lightroom-Datenbank einfach irgendwo auf dem Netzwerk ablegen kann.
Nee.
Der Drobo lässt sich direkt an den Rechner hängen und dann wird er auch als lokale Platte verwendet. Und dann geht das, dann kann man das machen. Aber sobald der Drobo über irgendein Netzwerkrechner als Netzwerklaufwerk ist oder sobald er mit dem Drobo Share arbeitet, was eben auch den als Netzwerkplatte zur Verfügung stellt, geht das nicht mehr. Und ich glaube,
übrigens auch mit Lightroom 2 nicht.
Auch mit Lightroom 2 nicht. Und ich denke, das hat ja, das hat mit Sicherheit auch Hintergründe, eben, dass nicht verschiedene Leute gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen, weil das kann grandios schief gehen.
Ja, man kann sowas schon richtig programmieren, aber das Problem ist, dass Adobe da eine Datenbank verwendet, eine kleine SQL-Datenbank, das ist eine freie SQL-Datenbank. Und die soll wohl Probleme damit machen. Selbst wenn sie das unterstützen würde, besteht ja noch das Problem, dass die Softwareentwickler dahergehen müssen und müssen in die Software ja etwas reinbauen. Was soll denn, was passieren soll, wenn jetzt mehrere Personen gleichzeitig eine Aktion machen? Also einfachstes Beispiel, du willst ein Bild im Development öffnen, also im Entwickler öffnen und ich will es auch. Das kann ja nicht funktionieren. Was soll dann passieren? Soll das gesperrt werden oder soll ich das auf einer virtuellen Kopie machen? Oder du hast eine Suche gerade anlaufen und ich tagge gerade Bilder. Hm. Was soll dann passieren? Soll deine Suche aktualisiert werden oder nicht? Du taggst ein Bild, ich tagge ein Bild. Wer hat denn jetzt recht? Also diese ganzen konkurrierenden Zugriffe, da muss man sich sehr, sehr genau überlegen, wie das Programm denn logisch damit umgehen soll. Und ich denke mal, das haben die einfach noch nicht gemacht. Vielleicht wird es irgendwann mal so eine Art Lightroom Pro geben, wo sowas dann geht. Im Augenblick geht es definitiv nicht. Wer das trotzdem, und zwar auf eigene Gefahr, machen möchte, der kann das tun, und zwar indem er Lightroom vorgaukelt, die Datenbank läge lokal. Tatsächlich liegt sie aber im Netz. Und das kann man am Mac erreichen mit einem Symbolic Link. Ich werde jetzt nicht die Befehle runterbeten. Sucht einfach mal dazu nach Symbolic Link. Ich meine nicht Verknüpfung, also nicht im Finder eine Verknüpfung anlegen. Ich meine einen echten Symbolic Link, einen symbolischen Link. Das geht übers Terminal, da kann man das machen. Ich weiß nicht, ob es, über die Oberfläche geht es direkt nicht. Wenn ihr das tut, dann könnt ihr quasi diese Datenbank nehmen und sie irgendwo auf ein Netzlaufwerk legen. Theoretisch auch in ein Verzeichnis, was dann mit einer Dropbox abgeglichen wird und ähnliches. Und dann legt ihr einen Symbolic Link von dieser Datei dorthin, wo Lightroom eigentlich glaubt, dass sie liegen soll, nämlich lokal. Und wenn Lightroom dann zugreift auf diesen Symbolic Link, dann denkt Lightroom, es greift auf die lokale Datenbank zu, aber das Betriebssystem unter der Haube verweist an die tatsächliche Datenbank auf dem Netzwerk. Das ist aber wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil Lightroom natürlich nicht weiß, dass das Ding im Netz liegt und die Datenbank weiß das auch nicht. Und wenn es dann Probleme gibt, dass dann, was weiß ich, beim Speichern irgendwo ein Cache nicht zurückgespeichert wird oder euch das Ding komplett zerballert, von mir habt ihr das nicht. Unter Windows geht das auch, aber nicht ganz so einfach. Da kann man aber auch diese symbolischen Links machen. Ich glaube, das geht seit Windows XP. Zumindest geht es da etwas einfacher. Ich weiß nicht, ob es mit Bordmitteln gibt, aber es gibt Tools, mit denen man so etwas anlegen kann. Also einfach mal danach googeln.
Gut. Jetzt haben wir noch eine Frage. Die ist vom August 2008, nicht wahr? Oder? Mhm. Ende Juli. Mhm. Und zwar fragt Wolfgang, was RAW-Dateien als Files direkt archivieren oder in DNG umwandeln. Wenn in DNG umwandeln, welche erweiterten Optionen sollten bei der Umwandlung gewählt werden? Hm. Machst du das denn? Ich mach's nicht.
Nee, ich mach's auch nicht. Wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema gesprochen und DNG sollte mal, ich glaube von Adobe und ich weiß nicht, im Konsortium mit anderen, ich glaube aber von Adobe erstmal initiiert, sollte das so ein Standardformat für RAW-Dateien werden. Also DNG steht für Digital Negative Graphics File oder sowas. Also ein digitales Negativ. Die Idee ist recht gut, nämlich dass man sagt, also die Hersteller können ja machen, was sie wollen, um ihre ganzen Spezialoptionen in der Kamera dann in diese Rohdatei zu bringen. Aber es wäre doch viel einfacher für die Softwarehersteller, eine Bildbearbeitung oder einen RAW-Entwickler zu schreiben, der auf ein standardisiertes Format geht, anstatt jetzt irgendwie 100.000 verschiedene Formate unterstützen zu müssen. Und da haben sie erstmal recht. Und die Idee ist also, dass man dann diese RAW-Dateien mit einem Konverter in dieses DNG bringt oder noch besser die Hersteller gleich in der Kamera DNG anbieten. Ja, und dann hat man eben standardisierte Formate. Das Problem ist, dass es so richtig dann auch nicht standardisiert ist. Es gibt da dann also wieder Erweiterungen, wo die Hersteller ihre eigenen Dinge reinschreiben können. Ist ja auch klar, weil wenn man sich heute hinsetzt, dann weiß man ja morgen noch nicht, dass eine 5D Mark II plötzlich Videos da drin abspeichern will zum Beispiel. Also muss es ja irgendetwas geben, um das offen zu halten. Und schon kann eben doch nicht jede DNG-Software mit allen Parametern umgehen. Zumindest in der Theorie. Deswegen habe ich da einfach bisher Abstand von genommen. Der Vorteil bei DNG ist, dass sie kleiner sind als die RAW-Dateien, jedenfalls in den meisten Fällen. Man kann also Platz sparen. Naja, Nachteil weiß ich nicht. Man muss halt nochmal zusätzlich konvertieren und bisher habe ich da keine Notwendigkeit zugesehen. Also warum soll ich jetzt nochmal Zeit opfern?
Es ist ja auch so, sollte jetzt irgendwann mal eine Firma sagen, wir unterstützen ab jetzt keinen RAW mehr oder wir unterstützen ab jetzt das Format RAW von der Kamera so und so nicht mehr, dann ist ja nicht plötzlich die Software weg. Also dann kann ich ja immer noch sagen, okay, dann wandle ich jetzt mal um. Also irgendwo die Notwendigkeit, das jetzt zu tun, habe ich auch aus diesem Grund bisher einfach noch nie gesehen.
Genau, also ich halte mir die Option offen. Es ist sicherlich interessant, wenn man da megabyteweise Platz sparen kann. Das läppert sich ja bei einigen zigtausend Bildern. Und ja, ich sag mal, wenn die Zeit irgendwann mal reif ist, werde ich das vielleicht mal machen und meine Meinung ändern. Aber im Augenblick bleibe ich einfach bei den RAW-Dateien, die aus der Kamera kommen.
So, und nun haben wir noch ganz kurz, bevor wir endlich zu den Gewinnern kommen, eine Bitte über Twitter von Daniel aus Hamburg. Wir sollen bitte auf einen Link hinweisen, der im Forum steht. Und zwar versucht gerade unsere Hamburger Fotogruppe einen Termin zu finden für eine Bunkertour. Da möchte er
Ach,
wohl,
das habe ich gelesen.
Möchte er wohl eine Tour durch verschiedene Bunker, eine Fototour, Besichtigungstour organisieren. Und wer interessiert ist, der folge doch bitte dem Link in den Shownotes und da gibt es dann eine Doodle-Umfrage, das ist so ein System, wo man gemeinsam quasi Termine finden kann, um die Geschichte irgendwie durchzuziehen. Also das klingt wieder spannend. Wir haben ja in Berlin auf dem Flughafen Tempelhof haben wir ja auch so alte Bunker gesehen. Das kann schon ganz schön spannend sein fotografisch.
Auf jeden Fall. Außerdem ist Hamburg sowieso immer eine Reise wert, also auch wenn ihr da in der Umgebung seid, guckt es euch mal an. Schreibst du es kurz noch mit rein, dass ich es nicht vergesse?
Habe ich gerade schon reingemacht, das musst du wahrscheinlich cool. Nur noch refreshen.
Sehr schön.
So.
Das ist schön. Dann möchte ich noch ganz kurz, ich meine, wenn wir schon überziehen, dann richtig. der Bruno Erni fragt, was sind Vor- und Nachteile von Adobe RGB und sRGB? Was ist bei eurer Kamera normalerweise eingestellt? Also ich spreche jetzt, glaube ich, auch für Chris, da wir beide eigentlich in RAW fotografieren, ist es egal, was du einstellst, weil es hat nämlich auf RAW überhaupt gar keine Auswirkung, weil in RAW nämlich alles gespeichert wird, was der Sensor gesehen hat, ganz ohne Farbprofil. Und in Lightroom, wenn du importierst, hast du erstmal pro Foto RGB, das ist noch viel größerer Farbraum als Adobe RGB. Da kann man also schön drin arbeiten, ohne dass an irgendwelche Farbbereiche abgeschnippelt werden. Und erst wenn ich exportiere, entscheide ich, was ich damit tun will. Und das kann für Ausbelichtung oder Drucke interessant sein. Also hier zum Beispiel bei diesem HP-Drucker, den ich habe, der kann auf dieses Hochglanzpapier, nee, das Hochglanz ist es nicht, weiß ich nicht, irgendeins von diesen Papieren, ich muss es mir nochmal angucken, hat einen extrem großen Farbumfang. Also es kann sehr, sehr brillante Farben ausgeben. Dann nehme ich dann Adobe RGB. Und wenn ich das ins Web stelle, nehme ich sRGB, damit die meisten das auch so sehen, wie ich es gesehen habe. Mhm. Gut. Und wer sich für Farbräume interessiert, soll mal auf nsonic.de schauen, /podcast am besten. Ich habe nämlich letzte oder vorletzte Folge habe ich einen Videobeitrag gemacht zum Thema Farbräume und da wird es noch weitere Teile geben.
Das klingt doch gut.
Wo ich das Ganze ein bisschen anschaulich mache.
Sehr schön.
Ja,
so, nur aber
jetzt aber Gewinner.
Wir würfeln.
Ich refreshe hier mal meine Ansicht.
Warte mal, jetzt habe ich den falschen Würfel rausgeholt. Ich brauche doch meinen Spezialwürfel. So. Mein Würfelschächtelchen. Ah, wir haben 37 Bilder, 4 disqualifiziert. 33 Stück.
33 haben wir, ganz genau.
Die Aufgabe war Gesundheit.
Mhm. Und wir. Achso, und der Preis ist, wir kündigen das mal vorher an, der Preis ist eine DVD, und zwar ein Videotraining mit GIMP. Dieses kostenlose Open-Source-Bildbearbeitungsding für Linux und Windows und Mac und überhaupt. Und das ist uns gestiftet worden vom Rolf Steinort. Den kennt ihr wahrscheinlich auch von meetthegimp.org. Wenn ihr also noch mehr wissen wollt, wie GIMP funktioniert, dann schaut mal rein auf meetthegimp.org. Der hat uns diese DVD hier geschickt. Sieht schon benutzt aus, aber ich denke, ist ja eine DVD. Keine Kassette mehr. Kann man sich gut angucken.
Klasse. Sehr schön. Also.
Ja, dann würfel mal.
Dann würfel ich jetzt mal 33 Stück möglich. Mal schauen, was der Würfel heute macht. Ich habe die 63 gewürfelt.
Das ist zu viel. Ich habe die 40 gewürfelt.
Auch zu viel. Dann mache ich nochmal. Ich habe die 67 gewürfelt.
Das ist immer noch zu hoch. Ich habe die 55.
Ich würfel die 75.
Dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. So. Überall auf alle 59.
Nee, das wird halt nichts mehr. Okay, die 84.
Heute sind die hohen Zahlen dran. Drei.
Drei?
Drei.
Einfach drei.
Einfach drei.
Findest du das jetzt gut?
Weiß ich nicht. Ich mach's Bild einfach mal auf.
Ah.
Das ist von Shuhela. An Apple a Day, richtig? An
Apple a Day. Für die Happy Shooting Gesundheitsaufgabe tut man ja alles gar nicht so einfach, eine moderne Plastikspritze zu zerbrechen. Okay, wir sehen eine Plastikspritze. Die ist oben aufgebrochen, also die Seite ist aufgebrochen. Darin liegt ein Apfel, also das ist quasi eine Apfelinjektion sozusagen. Ja, das ist eine hübsche Idee.
Hauptsache, die will mir das jetzt nicht irgendwie unter die Haut spritzen. Ja, an Apple a Day keeps the doctor away, oder so sagt man.
So sagt das amerikanische oder englische Sprichwort.
Und das ist hier quasi bildlich dargestellt. Der Apfel zerstört die Spritze. Sehr schön. Tja, Komposition. Die Spritze macht eine schöne Diagonale durchs Bild. Ja, man erkennt, was es sein soll. Ich muss es mal größer öffnen hier gerade.
Ja,
ich finde die Farben etwas, und es ist etwas unscharf, oder?
Das Bild ist an sich ein bisschen unscharf, ja. Ich finde auch vom Licht her, da hätte vielleicht ein Weißabgleich, ein manueller, hätte da wahrscheinlich... wäre positiv gewesen.
Mir fehlt noch so ein bisschen das Knackige da dran. Ich kann hier leider nicht sehen, mit was für einer Kamera das gemacht wurde. Das würde mich mal interessieren. Also, Shuhela, oder wie du auch immer dich ausdrückst oder aussprechen lassen möchtest. Sag mir doch mal, mit welcher Kamera oder mit was für einer Kamera das gemacht ist.
Also ich würde sagen, es folgende Punkte zu dem Bild. Punkt 1, die Diagonale finde ich eine klasse Idee. Ich würde dann aber auch die wirklich hart diagonal fahren. Also die Spritze zum Beispiel, die Spitze der Spritze, die würde ich dann genau auf die Ecke zielen lassen, rechts unten, und nicht
so knapp dran vorbei. Nur im Zweifel halt unten ein Stück vom Bild abschneiden.
Genau, das hätte man unten ein bisschen kroppen können. Das andere ist das Thema Lichtfarbe. Da hätte ich vielleicht versucht, schau dir mal den manuellen Weißabgleich an. Den hättest du da relativ einfach machen können mit der weißen Decke als Referenz. Ansonsten bei so einem Bild wäre ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen weitwinkliger und näher rangegangen, damit dieser Apfel noch ein bisschen mehr rausknallt.
Na, deswegen die Frage, was die Kamera da hergibt, weil es könnte sein, dass das auch mit einer kompakten gemacht ist.
Mhm, durchaus
möglich. Das will ich ja mal nicht ausschließen. Weil mir scheint das so ein bisschen, dieser Rotbereich, der ist so irgendwie ziemlich intensiv, so ein bisschen unscharf. Ah, das würde mich mal interessieren, was das für eine Kamera war. Ja, gut, also ich finde, man sieht deutlich, dass es konstruiert ist. Es ist also alles andere als ein Schnappschuss. Finde ich erstmal richtig klasse. Apfel ist ja auch nicht ganz mittig. Er ist ein bisschen nach oben gerückt. Wirkt sehr stabil. Ja. Ich würde es mir jetzt nicht zwingend an die Wand hängen, aber ich würde es jetzt auch nicht endlos verreißen wollen. Also ich finde es eine nette Idee und schön in Szene gesetzt. Hm. Würde auch zum Thema Sprichworte passen.
Stimmt. Was übrigens nicht die nächste Aufgabe ist, die kommt gleich.
Nee, aber ich finde, verdienter Gewinner, trotz technischer Mängel, finde ich das eine schöne Idee und schön ins Bild gesetzt. Also mein Lob hast du sicher. Melde dich bitte bei info@happyshooting.de. Gib mir mal deine Anschrift, damit ich dir diese DVD GIMP für digitale Fotografie, Webdesign und kreative Bildgestaltung. Passt doch. Das schicke ich dir mal.
Sehr schön.
Ja, und haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Kochbuch, nee, das machen wir nicht mit rein. Da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Welche Akkus nimmst du? Originale von Kameraherstellern oder auch Fremdfabrikate?
Das ist eine Frage von Twitter.
Von Wallace.
Ich bin da recht schmerzlos. Wenn es gute Fremdhergestellte gibt, die funktionieren, dann nehme ich die auch ganz gern. Vor allem, wenn die nur irgendwie ein Viertel vom Preis kosten, nämlich die neuen kosten, die Originale kosten. Bei der 5D Mark II hatte ich keine große Wahl, da gab es nämlich noch keine. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt aussieht. Hatte übrigens einen ganz netten Vorteil auf dem Track, dass die 5D Mark II ihre Akkus mit Seriennummern bedacht hat und dass die auch bis zu 6 Akkus intern getrackt werden auf deren Ladezustand. Das heißt, du kannst auf die Kamera schauen und kannst sehen, welcher Akku gerade wie voll ist. Und das war auf dem Track unglaublich zeitsparend. Und da einfach siehst, oh, der Akku ist leer. Welcher ist denn jetzt noch voll? Dann schaust du mal kurz rein und dann hast du die Nummer, musst du dann bloß noch den richtigen Akku rauspicken und musst nicht rumprobieren. Das ist ganz
also gut mit vielen Akkus. Ich hab zwei Akkus. Ich habe den originalen, der dabei war, und ich habe mir einen günstigen nachgekauft und der hält mindestens genauso lange.
Mhm. Also mittlerweile gibt es dann, achso, nee, bei der 5D, okay.
Bei der 5D.
Ja, bei der 5D Mark II haben sie ja mittlerweile den Chip eingeführt und das ist jetzt schwieriger, ja, den nachzubauen und so weiter. Aber ich denke, auch da werden noch welche kommen. Ich habe mich aus Zeit- und Notwendigkeitsgründen halt dann doch mit den Originalen da befasst. Aber ich habe also kein Problem mit Nachbauten, wenn die gut sind.
Dann würde ich sagen, schließen wir mit einer originalen neuen Aufgabe, nämlich?
Richtig, die neue Aufgabe lautet, passend zum Thema Everest Track, Sauerstoff.
Sauerstoff.
Denkt mal drüber nach, Sauerstoff.
Genau, Sauerstoff. Und die läuft, also startet jetzt, wenn ihr das hört, am 4. Juni, läuft wieder 2 Wochen, also bis zum 18.
Mhm. Ja, und ich würde sagen, nächstes Mal nehmen wir auch wieder das Audiorätsel mit rein.
Richtig.
Das haben wir diesmal aus Zeitgründen weggelassen.
Genau, und überhaupt.
Und überhaupt.
Und wir haben auch ganz viele nette Audiokommentare von euch schon per Mail gekriegt. Ich muss mir die alle noch durchhören und hier in unsere Shownotes reintippen. Finde ich super, dass ihr das macht. Macht auch weiter damit. Aber nicht böse sein, wenn es ein bisschen dauert. Es ist nicht immer alles Bodensatz, nur weil es nicht sofort drankommt.
Aber so.
Noch habe ich das relativ gut im Griff.
Aber so macht man Bodensatz.
Ja, das kann dann schon mal passieren. Aber
okay.
Wir kriegen das alles hin.
Also, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, einmal tief Luft holen, an Sauerstoff denken und wir sprechen uns wieder in einer Woche.
Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Drucken.
Gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Tralala. Bin ich von überzeugt.
Tja.
Für mich gibt's diese Grenzen nicht. Ja, kannst du, aber die Beule hast du schneller als ein Riss, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn ich sie dir zufüge.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com. Your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.